SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer. Schönen guten Morgen. Der ganz große Triumph ist ausgeblieben. Der SC Freiburg hat das Finale der Fußball-Europa League verloren. Am Ende stand es in Istanbul gegen den englischen Top-Club Aston Villa 0:3. Unser Sportreporter Jens-Jörg Rieck berichtet.
Zur Halbzeit stand schon 2:0 nach wunderschönen Toren von Juri Tielemans und Emiliano Buendia. Der Belgier und der Argentinier trafen für die deutlich bessere Mannschaft aus der Premier League. Der Tabellenvierte beherrschte den SC Freiburg, der nicht mal eine Handvoll guter Chancen hatte. Auf der anderen Seite den besseren Fußball, den gab es vom Team von Unai Emery, der jetzt zum 5. Mal mit einer Mannschaft Europa League-Sieger wird. Und das hochverdient.
Freiburgs Premiere im Europa-League-Finale endet also mit einer Niederlage. SC-Trainer Julian Schuster sagte nach dem Spiel:
Aber ich bin mir sicher, und es hat diese Saison eben auch gezeigt, dass wir auch aus dieser Erfahrung, die wir heute machen durften und mussten, werden wir daraus lernen, uns weiterhin entwickeln. Wir wissen genau, wer wir sind. Wir wissen genau, zu was wir eben auch in der Lage sind. Und auch dieser Moment wird uns sportlich helfen, in der Zukunft eine bessere Mannschaft dann eben auch zu sein.
Freiburgs Trainer Julian Schuster. Trotz Niederlage ist die Teilnahme am Europa-League-Finale für Freiburg einer der größten Erfolge in der Vereinsgeschichte. Deutschland und Frankreich haben sich über den Einstieg des Bundes beim Rüstungskonzern KNDS geeinigt. Zurzeit halten zwei deutsche Familien eine Hälfte, Frankreich die andere Hälfte der Aktien. Die privaten Eigentümer wollen jetzt beim Börsengang des Unternehmens Anteile verkaufen. Aus der Nachrichtenredaktion berichtet Heike Lüttich.
Zunächst will der Bund 40% der Aktien kaufen und später auf 30% reduzieren. Parallel soll auch Frankreich Anteile abgeben. Vereinbart ist, dass beide Länder gleiches Stimmrecht haben sollen, unabhängig von ihrem Anteil, damit wichtige Entscheidungen gemeinsam getroffen werden müssen. KNDS ist vor 11 Jahren entstanden aus dem Zusammenschluss des deutschen Rüstungsunternehmens Krauss-Maffei-Wegmann mit dem staatlichen französischen Rüstungsbetrieb Nexter. Der Konzern baut unter anderem den Kampfpanzer Leopard 2 und die Panzerhaubitze 2000. Das Unternehmen wird aktuell mit 18 bis 20 Milliarden Euro bewertet. Es hat mehr als 11.000 Beschäftigte an 34 Standorten. Davon sind 11 in Deutschland und 10 in Frankreich.
Der Deutsche Tierschutzbund zieht gegen die Bundesrepublik vor Gericht. Der Verein will mit einer Klage vor dem Verwaltungsgericht Köln erreichen, dass die Bundesregierung Tierheime finanziell stärker unterstützt. Einzelheiten von unserem Hauptstadtkorrespondenten Jan Zimmermann.
Das Problem ist nicht neu, wird aber immer größer. Viele Tierheime sind finanziell am Limit. Die Belastungen seien nicht mehr zu schultern, sagt der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes Thomas Schröder. Die Kosten sind zuletzt massiv gestiegen, auch wegen bundesrechtlicher Vorgaben, zum Beispiel ein strengerer Seuchen- und Arbeitsschutz und gestiegene Tierarztkosten. Demgegenüber soll ein Investitionsstau in dreistelliger Millionenhöhe stehen. Der Tierschutzbund kritisiert, der Staat wälze seit Jahrzehnten zentrale Aufgaben des Tierschutzes auf gemeinnützige Vereine ab, ohne einen ausreichenden finanziellen Ausgleich zu schaffen.
Die USA klagen den früheren kubanischen Präsidenten Raúl Castro an. Das US-Justizministerium hat mitgeteilt, Castro werde mitverantwortlich gemacht für den Abschuss von 2 Flugzeugen von Exilkubanern im Jahr 1996. Unsere Korrespondentin Jenny Barke berichtet.
Dabei kamen 4 aus Kuba stammende Piloten ums Leben. Zur Zeit des Vorfalls vor 30 Jahren war Raúl Castro Verteidigungsminister. Am Sonntag warfen die USA Kuba vor, mehr als 300 Militärdrohnen erworben zu haben und deren Einsatz gegen US-Ziele zu erwägen. Kritiker vermuten, dass die Vorwürfe gegen Kuba und die Anklage gegen Raúl Castro als Vorwand für einen erzwungenen Regierungswechsel oder ein militärisches Eingreifen dienen könnten.
Der US-Raumfahrtkonzern SpaceX hat die offiziellen Unterlagen für seinen bevorstehenden Börsengang eingereicht. Das von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Unternehmen könnte dabei eine Rekordbewertung von 1,75 Billionen US-Dollar erzielen. Es wäre der bisher größte Börsengang der Geschichte. Beobachter erwarten ihn für Mitte Juni. Die Deutsche Post warnt vor unseriösen Angeboten im Internet. Es geht dabei um Nachsendeaufträge. Zurzeit gäbe es rund 20 Drittanbieter, die bei diesem Service abkassieren. Viele davon haben ihren Sitz in Dubai. Jörg Sauerwein mit den Einzelheiten.
Wer im Internet einfach Nachsendeauftrag und Post googelt, landet schnell auf den falschen Seiten. Gelber Briefkasten, ein Posthorn, alles sieht nach der Deutschen Post aus. Die Rechnung wird dann allerdings deutlich teurer. Statt der üblichen 31,90 Euro für 6 Monate Nachsendeservice wird häufig das 3- bis 4-fache fällig. Rechnungen bis zu 170 Euro sind keine Seltenheit. Die Drittanbieter leiten die Daten dafür einfach nur an die Post weiter. Bei dem Bonner Konzern heißt es, man könne dagegen nicht viel machen, denn man sei verpflichtet, Nachsendeanträge anzunehmen, egal ob sie direkt bei der Post oder über Drittanbieter eingereicht werden.
Nach dem tödlichen Unfall am Stuttgarter Olga-Eck vor gut einem Jahr ist bereits am ersten Prozesstag das Urteil gefallen. Der 43-jährige Angeklagte wurde wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung zu einer Haftstrafe von 2 Jahren auf Bewährung verurteilt. SWR-Reporter Luis Hoffmann berichtet.
Dieses Strafmaß hatte auch die Staatsanwaltschaft so gefordert. Zudem zahlt der Angeklagte an die Opfer und Angehörigen zusätzlich 400.000 Euro. Der Verteidiger des Angeklagten plädierte auf eine Bewährungsstrafe von 1 Jahr und 8 Monaten. Der Angeklagte räumte zu Prozessbeginn ein, am 2. Mai 2025 das Unfallauto am Olga-Eck gesteuert zu haben. Am Tag zuvor habe er Kokain konsumiert und Schlaftabletten eingenommen. Er übernahm die volle Verantwortung. Bei dem Unfall wurde eine Frau getötet, 8 weitere Personen, darunter auch 5 Kinder, wurden teils schwer verletzt.
Die deutschen Eishockeymänner haben bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz auch das 4. Gruppenspiel verloren. Aber beim 3:4 nach Penaltyschießen gegen Titelverteidiger USA holte das deutsche Team immerhin den ersten Punkt. Der Einzug ins Viertelfinale ist damit theoretisch noch möglich. Deutschland müsste dafür die restlichen Partien gegen Ungarn, Österreich und Großbritannien gewinnen. Die Sportstiftung Mainz und Rheinhessen zieht knapp 1 Jahr nach ihrer Gründung eine positive Zwischenbilanz. Die Stiftung fördert zusammen mit Geldgebern aus Wirtschaft, Sport und Politik den Breitensport sowie junge Talente im Leistungssport. SWR-Reporterin Sarina Fischer berichtet.
Der Weg ist das Ziel. Das sei zum Start das Motto der Sportstiftung gewesen, sagt Vorstand Hans Beeth. Und bisher seien sie auf einem guten Weg, obwohl es in wirtschaftlich schwierigen Zeiten eine Herausforderung sei. Die Zahl der finanziellen Unterstützer sei mittlerweile auf mehr als 80 angestiegen, darunter Unternehmen und Privatpersonen. Zudem habe es auch Einnahmen aus Sportevents zugunsten der Stiftung gegeben. Insgesamt seien mehr als 100.000 Euro zusammengekommen. Mit dem Geld habe die Stiftung unter anderem schon Nachwuchstalente im Speerwurf und Rudern unterstützt. Zum Beispiel hätten sie damit Sportgeräte gekauft oder die Reisen zu Wettbewerben bezahlt.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute Vormittag ziehen noch ein paar Wolkenfelder durch, sonst ist es oft sonnig. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 19 Grad im Schwarzwald, 22 Grad im Hunsrück und 26 Grad am Mittelrhein.
SWR aktuell, Serie der Woche.
Die Pfingstferien stehen vor der Tür, für viele Familien eine Gelegenheit, mehr Zeit als im Alltag miteinander zu verbringen, gemeinsam zu verreisen, vielleicht auch mal Verwandte, die weiter weg wohnen, zu besuchen. Die ganze Woche über sprechen wir unter dem Motto Zusammenzeit darüber, wie man auch unabhängig von Ferien und Urlauben mehr gute Zeit gemeinsam gestalten kann, egal ob mit den Kindern oder auch zu zweit als Paar. Neudeutsch wird diese Zeit gemeinsam ja gern Quality Time genannt. Stress und Verpflichtungen mal außen vor lassen, darum geht's im Kern. Und da können die Großeltern eine wichtige Rolle spielen. Noch nie gab's in Deutschland so viele davon wie jetzt. Tatsächlich sind's durch den demografischen Wandel aktuell mehr Großeltern als Enkel. Wie kann man mit ihnen am besten Quality Time verbringen? Alexandra Langmeier forscht am Deutschen Jugendinstitut in München zu Lebenswelten von Kindern. Wenn es insgesamt mehr Großeltern gibt, sind die im Leben der Enkel dann auch grundsätzlich präsenter?
Ja, also das ist richtig, dass es mehr Großeltern in der Anzahl gibt, aber man muss sich auch die Zahlen nochmal genau anschauen. Es ist ungefähr die Hälfte der erwachsenen Personen bis zum Alter von 90 Jahren werden Großeltern. Also da hat sich eigentlich in den letzten Jahren gar nicht so viel verändert. Nur diese Personen haben dann weniger Enkel und diese Zahl geht zurück. Also es werden nicht mehr so viele Enkel geboren. Da sind es jetzt im Schnitt so 3 Enkel, die jedes Großelternteil hat. So, und dann hat sich natürlich jetzt schon einiges verändert. Wir sind räumlich unterschiedlich. Viele Großeltern wohnen gar nicht in der gleichen Stadt, sind weiter weg. Und so sind die ganz unterschiedlich. Manche sind nah dran, sind eng eingebunden, auch in die Betreuung der Enkelkinder. Aber wie gesagt, manche sind auch wieder weit weg, sodass man gar nicht sagen kann, dass sie ganz eng und nah beieinander wohnen.
Viele Familien sind ja darauf angewiesen, dass die Großeltern sich um die Enkel kümmern, wenn zum Beispiel beide Elternteile Vollzeit arbeiten. Wie wichtig ist es denn für die Kinder, viel Zeit mit Oma und Opa zu verbringen?
Ja, genau, das ist richtig. Sehr viele Eltern greifen auf Großeltern zurück bei der Kinderbetreuung. Das ist jetzt gar nicht so die regelmäßige Betreuung. Es gibt ganz wenige Kinder, die ausschließlich von den Großeltern betreut werden. Es gibt aber sehr viele Familien, die nutzen Großeltern als Betreuung in Lücken, wie zum Beispiel die Ferien, die Kita schließt oder die Eltern müssen länger arbeiten. Da kommen die dann oft zum Einsatz. Und für die Enkelkinder ist es auch eine ganz wertvolle Zeit mit den Großeltern zu verbringen. Denn anders als Eltern, die oft ja hin und her gerissen sind zwischen Familie, Haushalt und den Kindern, haben die Großeltern dann wirklich auch oft exklusive Zeit für die Kinder auch und können sich ihnen ganz widmen, können mit ihnen gemeinsam spielen, sind da für sie. Und dann deshalb ist es in der Regel eine schöne Zeit für die Kinder.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Zeit mit den Großeltern ist oft automatisch gute Zeit für die Kinder.
Ja, das sagen uns auch die Kinder. Die sind ganz zufrieden mit der Großelternbeziehung. Großeltern und Kinder sagen das auch, dass das eigentlich ganz schöne, harmonische Beziehungen sind. Alle sind glücklich miteinander.
Vielleicht auch deswegen, weil Großeltern in der Regel, so erlebe ich das zumindest, meistens weniger streng sind als die eigenen Eltern. Spielt das da auch eine Rolle?
Das spielt sicher auch eine Rolle. Großeltern, genau, die haben eben durch ihre mehr Lebenserfahrung, haben ja das auch durchgemacht mit den Kindern als Eltern, haben so eine gewisse Distanz aber jetzt auch und können dann auch ein bisschen entspannter sein. Und da kommt es natürlich auch darauf an, wie stark sind die in die Erziehung eingebunden. Dann je nachdem müssen sie auch mehr strenger sein, wenn sie Miterzieher sind, also regelmäßig zum Beispiel auf die Kinder auch aufpassen. Oder sind sie, jetzt sage ich mal in Anführungszeichen, nur Großeltern und können eben auch diese wertvolle Zeit schön miteinander verbringen. Und da darf man vielleicht auch bei den Großeltern mal mehr, was bei den Eltern so nicht erlaubt ist.
Alexandra Langmeier war das. Sie forscht am Deutschen Jugendinstitut in München zu Lebenswelten von Kindern. Morgen spreche ich zum Abschluss unserer Serie dann mit dem Leiter eines gemeinnützigen Ferienhauses darüber, wie dort Familien, die aus belastenden Situationen kommen, Ruhe und Erholung finden.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Flüge von deutschen Flughäfen könnten vom Sommer an etwas günstiger werden. Der Bundestag stimmt am Abend über eine Senkung der Ticketsteuer im Flugverkehr zum 1. Juli ab. Damit sollen Luftverkehrsunternehmen entlastet werden. Die Luftverkehrssteuer wird auf jeden Abflug mit einem Passagierflugzeug von einem deutschen Flughafen erhoben. Der Bundestag entscheidet heute außerdem über die Empfehlungen zu drei Schienenverkehrsprojekten. Darunter ist auch die für Baden-Württemberg wichtige Verbindung Augsburg-Ulm. Die Deutsche Bahn hat vor, dort eine komplett neue Strecke zu bauen, auf der ICEs mit bis zu 300 km/h unterwegs sein können. Mit dem Neubau würde sich die Fahrzeit zwischen Ulm und Augsburg von einer knappen Dreiviertelstunde auf 26 Minuten reduzieren. Die Bahn rechnet damit, dass das Projekt am Ende bis zu 13,3 Milliarden Euro kosten könnte. In der türkischen Hauptstadt Ankara beginnt heute der Prozess gegen den Deutsche Welle-Reporter Ali Can Uludağ. Er war im Februar festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, in einem Post auf der Plattform X den türkischen Präsidenten Erdogan beleidigt zu haben. Einzelheiten von Isabel Gotovac.
In seinem Post habe der türkische Journalist Maßnahmen der Regierung kritisiert, die ihm mögliche Terroristen des Islamischen Staates freigelassen habe. Der Regierung habe er zudem Korruption vorgeworfen. Nach Artikel 299 des türkischen Strafgesetzbuches drohten dem Korrespondenten wegen des Vorwurfs der Präsidentenbeleidigung bis zu 4 Jahre und 8 Monate Haft. Der langjährige Korrespondent der Deutschen Welle berichtet immer wieder über Menschenrechtsverletzungen, Korruptionsfälle und Prozesse. Der Sender hat die Vorwürfe gegen seinen Mitarbeiter zurückgewiesen und forderte, Uludağ freizulassen. Auch die Bundesregierung hatte die Festnahme Uludas kritisiert. Uludağ selbst hatte vor dem Verfassungsgericht in Ankara Beschwerde gegen das Verfahren eingelegt. Obwohl der Journalist seine Verteidigung heute persönlich vortragen wollte, darf er lediglich per Videokonferenz an der Verhandlung teilnehmen.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist heute auf der Schwäbischen Alb unterwegs. Rund um den 77. Geburtstag des Grundgesetzes am 23. Mai besucht Steinmeier Mitmachaktionen in ganz Deutschland. SWR-Reporterin Sabrina Kier berichtet.
Geplant ist eine Wanderung am Alpsteig mit Stationen beim Schwäbischen Albverein und beim NABU Neuffenbeuren. Dort soll Steinmeier beim Frühjahrsputz, bei kleineren Reparaturen und bei einer Baumschnittaktion an der Burg Hohenneuffen mit anpacken. Am Nachmittag wird der Bundespräsident im Biosphärenzentrum Münsingen erwartet. Jugendliche des Naturschutzjugendzeitlagers des Bund Naturschutz Alp Neckar wollen mit ihm dort über ihre Arbeit reden. Da soll es auch um die Herausforderung gehen, neue Mitglieder und Betreuungskräfte für die Jugendlichen zu finden. Außerdem stellen sie Steinmeier ihre aktuellen Naturschutzprojekte vor. Anschließend will der Bundespräsident auf der Terrasse des Biosphärenzentrums beim Bau von Wildbienenhotels mitmachen.
In gut 3 Wochen beginnt die Fußball-WM in Mexiko, Kanada und den USA. Und die deutschen Fußballfans werden heute endlich Klarheit haben, wen Bundestrainer Julian Nagelsmann mitnimmt. Am Mittag präsentiert er in Frankfurt seinen 26-köpfigen Kader. Nicht jede Besetzung ist im Vorfeld ein Geheimnis. Sportreporter Philipp Hofmeister über das, was schon absehbar ist.
Wirklich überraschend wäre es kaum mehr, sollte einer der insgesamt 26 Kaderplätze an Manuel Neuer gehen. Der 40-jährige Torwart des FC Bayern München steht tatsächlich vor seinem Comeback, sollten Neuers Wadenprobleme abgeklungen sein. Für den in der Qualifikation gesetzten Oliver Baumann bliebe dann nur die Bank. Viele Plätze im Aufgebot für die XXL-WM über dem Atlantik sind in den letzten Tagen medial bereits durchgesickert. So dürfte Bundestrainer Nagelsmann neben den Shootingstars Said Elmala aus Köln und Lennart Kahl aus München auch Torjäger Dennis Undav vom VfB Stuttgart nominieren. Auf die wenigen verbliebenen WM-Tickets hoffen unter anderem Defensivspezialist Matthias Ginter aus Freiburg und Felix Metscher von Borussia Dortmund.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer eröffnet heute den Deutschen Ernährungstag in Berlin. Bei der Konferenz geht es unter anderem um die lokale Versorgung mit Lebensmitteln, zum Beispiel in Dorfläden. Unser Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems fragt sich, ob es bei diesem Termin vielleicht auch Überraschungen gibt.
Markus Söder hatte uns Ernährungsminister Alois Rainer ja angekündigt als schwarzen Metzger, der im Landwirtschaftsministerium Schluss macht mit der Tofu-Tümelei. Söder, Rainer und Dobrindt. Bei der CSU gibt's halt noch echte Männer. Vegetarier landauf und landab hatten schon Angst, dass die Schweinefleischpflicht in deutschen Kantinen eingeführt wird. Passiert ist dann aber nichts dergleichen. Im Gegenteil. Markus Söder hat seinen Hauptberuf, Food-Influencer auf Instagram und TikTok, an den Nagel gehängt und macht nur noch Politik. Hat den Bart abrasiert, die Krawatte wieder angelegt und kann sich sogar für eine Zuckerabgabe für Softdrinks erwärmen. Was ist da los? Und wo führt das noch hin? Heute zum Beispiel, beim Deutschen Ernährungstag, wird Alois Rainer da doch die Vorzüge des Buchweizens preisen? Das Loblied der Hafermilch singen? Wer dachte, er würde die Bajuwaren in unserem Bundeskabinett kennen, der wird heute vielleicht überrascht werden.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.